Skill Talk, Digital Klartext.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Skill Talk, Digital Klartext. Eine Woche ist um und wir haben heute wieder spannende Themen mitgebracht, über die wir diskutieren wollen oder die wir kommentieren wollen. Aber als erstes natürlich erstmal, hallo, Kolja.
Moin Dirk, ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich freue mich auf den Austausch und mal schauen, was so die letzten Tage passiert ist, über das wir heute sprechen können.
Ja, ich habe gleich die erste erschreckende Meldung, die ich gelesen habe. Und zwar geht es um die Digitalkenntnisse in Deutschland und wie die so im EU-Durchschnitt dastehen. Und da habe ich halt gelesen, dass nur 52% der Deutschen aktuell über grundlegende Digitalkenntnisse verfügen. Macht mir ja gleich ein bisschen Sorge, erklärt aber vielleicht auch gerade hochaktuelles Thema, wie kann man in einem offenen WLAN am anderen Ende der Welt auf einem Mobilephone abgehört werden, oder?
Ja, und ich dachte mir schon, unsere Bundeswehr wird gehackt, unsere Kommunikationssysteme werden gehackt. Nein, es war, wie ich so schön, ein individueller Anwendungsfehler. Schön nett ausgedrückt, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, es ist absolut erschreckend, wie weit zurück eigentlich unsere Digitalkenntnisse sind zum Thema Digitalisierung, digitale Fähigkeiten. Ich glaube, da fängt es wirklich bei den Basics an. Und wenn wir da schon versagen, dann graut mir also auch einiges vor der Zukunft, definitiv.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, jeder, der schon mal in irgendeinem Hotel war mit einem offenen WLAN, der weiß eigentlich ziemlich gut, was so da passiert. Für mich auch völlig unverständlich, wie man darüber dann solche wichtigen Gespräche, wie sie da ja offensichtlich gelaufen sind, dann über ein komplett offenes WLAN, nicht mal vom Rechner, sondern tatsächlich dann auch noch übers Handy das Ganze wohl gesteuert hat. Ja, also ich glaube, hat eigentlich diese Meldung nur bestätigt, ne? Wir haben wirklich Stress mit grundlegenden Digitalkenntnissen und das wohl offensichtlich bis in alle Bereiche.
Und ich dachte wirklich, gerade wenn du online gehst, über welche Endgeräte auch immer, dass du, wenn du in so einem Bereich arbeitest, dass du definitiv über VPNs gehst. Also dass es da überhaupt keine Diskussion darüber gibt, dass du über gesicherte Netze dich einwählen musst. Da wird diskutiert, ob unsere Politiker abhörsichere Handys haben, aber in so einem wichtigen Teil der Infrastruktur kann so ein Fauxpas passieren. Absolut nicht nachvollziehbar. Und wie gesagt, grauenhaft.
Ja, grauenhaft. So, als Zeitnot zu dieser Meldung wurde dann auch nochmal berichtet, dass besonders die Akademiker hierzulande weit unter dem europäischen Durchschnitt liegen. Überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so besonders, ne? Wenn wir halt gucken, wie gerade auch, wenn ich so Richtung Schulen denke oder Universitäten, wie viel da digitalisiert ist oder wie viel nicht.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ja.
Ja, ne? Da fehlt es ganz einfach wirklich an allen Enden und offensichtlich an Grundverständnis, ja. Und das überrascht mich schon, ne? Also gerade jetzt, wir sind ja nun mal in dem digitalen Zeitalter, wo das massiv schnell nach vorne voranschreitet. Für mich völlig unverständlich, wie man sich so wenig damit beschäftigen kann. Klar, ne? Wir haben natürlich einen anderen Hintergrund und sind natürlich viel näher an solchen Themen dran. Deshalb wahrscheinlich fällt es uns auch wesentlich leichter und wir sind halt viel mehr interessiert an digitalen Themen. Aber ich dachte gerade, wenn ich jetzt so in Richtung der Schulen denke, muss doch eigentlich auch im Sinne jedes Lehrers sein, oder?
Dachte ich eigentlich auch und ich wollte auch gerade sagen, klar, wir müssen ganz ehrlich und fair sein. Wir haben ein Faible für Technologie, das ist unser Interessensgebiet, das ist das, was wir beruflich betreiben. Von daher, ja, natürlich sind wir nicht vergleichbar und nicht der Maßstab. Aber vollkommen richtig, gerade wenn es um den Bildungsbereich geht, wenn ich junge Menschen auf die Zukunft vorbereite, dann reicht es nicht, wenn Schulen ausgerüstet werden mit Whiteboards und die Lehrer vereinzelt dann doch lieber mit Kreide auf der Tafel schreiben, weil sie sagen, damit komme ich besser klar. Das kann nicht sein. Alle Kinder sitzen mit iPads da, aber es werden Zettel verteilt und es wird auf einer Tafel mit Kreide geschrieben. Das sind Punkte, wenn wir so weitermachen, dann weiß ich wirklich nicht, wie wir im internationalen Wettbewerb bestehen sollen, beziehungsweise wir müssen ja nicht nur bestehen, wir müssen ja aufholen. Wir müssen aufholen, nachholen, wir müssen schneller werden. Das digitale Verständnis bei jungen Menschen ist weiter verbreitet, ist da. Aber wir müssen den richtigen Start mitgeben, wir müssen die Tools stärker an die Hand geben, die müssen besser vorbereitet werden. Das wird nichts.
Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Und gerade auch im Umkreis der Jugendlichen, da sehen wir ja, ne, ist ja kein Geheimnis, wir haben ja beide selber Kinder, also wir sehen ja auch, wie konsumiert wird über digitale Endgeräte. Und selbst wir erkennen ja sehr häufig, ne, wir machen uns sehr viel Stress in dem Bereich Datenschutz, ne, was sind wir gerade in Europa, ja, genau, das Lieblingsthema schlechthin. Und dann sehen wir ja, dass bei den jüngeren Generationen, Thema TikTok etc., wir wissen alle, was für Daten da abfließen, ne, von jedem der Endgeräte, das interessiert die einfach gar nicht. Ne? Also da geht es ja eher um Nutzen zu erzeugen. Ne? Ich will Nutzen aus irgendeiner App haben oder aus irgendeinem Service haben. Und ob man dafür dann die Daten rausgeben muss oder nicht, ja klar, gibt es zumindest gesetzliche Regelungen, die dir erlauben, das selber zu entscheiden. Aber unterm Strich sehen wir ja, dass das tatsächlich überhaupt keinen Wert dort hat. Ne? Also zu sagen, naja, ich gebe meine E-Mail-Adresse raus und vielleicht noch meine Adresse und dies und das und meine Telefonnummer, haben die alle überhaupt gar keinen Stress mit.
Ja, es geht darum, wie kann ich einen Service, eine App, einen Dienst nutzen und ich möchte auf gar keinen Fall etwas dafür bezahlen. Und jeder muss natürlich verstehen, das ist so das Basisverständnis, was mehr und mehr in die Köpfe rein muss, dass jeder Service, jeder Dienst natürlich einen Wert hat und natürlich irgendwie gegenfinanziert werden muss. Mhm. Wenn ich kein Geld dafür zahle, dann werde ich auf irgendeine andere Art und Weise für einen Service, für einen Dienst bezahlen müssen. Und das ist, indem ich zum Beispiel Werbung akzeptiere, etc. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber das Basisverständnis ist schon nicht da, dass ich selbstverständlich muss eine Social-Media-Plattform Geld verdienen. Das ist, wie soll ich sonst die Services aufrechterhalten können? Und wenn ich da schon anfangen muss, das zu erklären, dann wird es dünn. Da muss wirklich mehr passieren.
Ja, ne? Die Netto-Botschaft eigentlich ist ja immer, nichts ist umsonst. Nach wie vor nicht. Ne? Und am Ende wirst du in welcher Form auch immer dafür bezahlen. So einfach ist es. Aber lass uns mal zum nächsten Thema springen. Ja. Das macht zumindest ein bisschen Mut auf mehr und einen Ausblick und die Hoffnung auf, wo können wir uns hinbewegen noch, weil auch da haben wir ja sehr viel Platz nach oben. Und das ist das Thema KI. Wir haben es, glaube ich, es ist schon fast ein Dreivierteljahr her, wo wir das erste Mal darüber gesprochen haben und unsere Idee war, okay, Thema KI völlig hochgeschossen. Wie wird es wohl weitergehen oder was sind so die Anwendungsfälle? Und da haben wir damals auch schon über Robotik gesprochen. Und ich glaube, auch in der letzten Folge hatten wir da auch einen kurzen Ausflug hin. Und siehe da, gerade eine Woche später gibt es dann die ersten großen Meldungen von Microsoft mit OpenAI, Nvidia, ne, und auch Amazon, die eben jetzt massiv KI vereinen wollen mit Robotern. Also sprich, Hardware und Software zusammenzubringen, das Ganze. Und da sieht die Branche natürlich ein Riesenpotenzial drin. Ne, gerade wenn es in Richtung KI implementieren in humanoiden Robotern, ne, die dann als Helfer im Haushalt oder in der Fabrik, genau, wir hatten letzte Woche das Fabrikthema dazu, wo es halt eingesetzt werden kann. Ne? Und dann natürlich, wenn die großen Dickschiff-Unternehmen hier in dieses Thema investieren, kann man ja in der Regel davon ausgehen, dass da auch was Passables bei rauskommt am Ende. Da bin ich auch schon sehr gespannt.
Absolut. Ich habe gestern gelesen, dass in Fabriken die Roboterwege optimiert werden, KI optimiert werden, dass also gescannt wird und geklärt wird, was sind die kürzesten Wege, die die Roboter abfahren, um Produkte aus den Regalen auszuräumen, einzuräumen, um entsprechend Wartezeiten zu verkürzen. Wird das also auch schon KI optimiert momentan, dass du also hier wirklich die Lieferzeiten verkürzen kannst, die Konfrontationswege reduzierst, also Staus, auf gut Deutsch, Staus der Roboter in den Lagerhallen vermeiden, reduzieren, um die Effizienzen dann noch weiter zu steigern. Also hier passiert unglaublich viel und das in einer Geschwindigkeit, das ist atemberaubend. Und gerade das Thema KI birgt so viele Anwendungsfälle. Wir sehen viel natürlich im industriellen Bereich, aber selbst für den Mittelstand, der, glaube ich, auch noch viel zu wenig sich mit dem Thema KI auseinandersetzt, welche Vorteile, welche Anwendungsfälle überhaupt zur Verfügung stehen, birgt so ein Riesenpotenzial. Ich habe gestern gelesen, dass auch OpenAI ChatGPT um Vorlesefunktionen für Antworten erweitert hat. Also jetzt die Nutzer den Antworttext in 37 verschiedenen Sprachen sich vorlesen lassen können.
Ja.
Also auch eine unglaubliche Schnellentwicklung, wenn wir überlegen, wie lange ChatGPT in der breiten Masse verfügbar ist, welche Entwicklungsschritte es auch hier genommen hat. Und das sind natürlich unglaubliche Möglichkeiten, wie ich nicht nur mit Spracheingaben, sondern mit Sprachausgaben arbeiten kann. Die Anwendungsfälle wird so breit, wird so viel passieren, und sich jetzt nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist fast schon sträflich. Mhm.
Ja, obwohl ja sogar die ganzen Vorläufer, die ja ähnliche Themen ermöglichen, nämlich die ganzen Voice-Assistenten, ja auch schon ewig vorhanden sind. Das ist auch so ein Ding, was mir immer mehr auffällt, dass kaum jemand das nutzt. Also es wird immer noch eher irgendwas getippt oder noch irgendwas gesucht, ne? Dann genau solche Themen, wenn ich das in irgendwie unterschiedlichen Sprachen haben will, dann gibt es die typischen Wege, oh, dann gucke ich mal, dass ich das irgendwie in Translator eingebe oder DeepL oder irgendwas.
Ich glaube, es gibt beides. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Die einen machen noch genauso, ich tippe das irgendwo ein, und die anderen exzessiv, die machen alles über Sprache. Also ich kriege auch teilweise von manchen Personen nur noch Sprachnachrichten. Mhm. Und da merkst du, dass da wird alles per Sprache, jede Notiz per Sprache eingegeben, jede WhatsApp-Nachricht wird als Sprachnachricht verschickt. Also ich glaube, da trennt sich es wirklich. Die einen machen das, die lehnen das ab, die sind nach wie vor am Tippseln, und die anderen sind alles über Spracheingabe. Ich kann es aber auch absolut nicht nachvollziehen, warum. Also es gibt viele Anwendungsfälle, aber ich gehöre momentan auch noch stark zu denen, die eben schreiben, muss ich auch sagen. Hm. Ich glaube, da braucht der Mensch einfach ein bisschen länger, um sich umzustellen. Wie ist es bei dir? Tippen, schreiben, sprechen?
Also bei kurzen Nachrichten typischerweise über die ganzen Chat-Tools auch schreiben. Bei also ich bin echt ein totaler Gegner dieser Voice-Messages. Ich hasse das wie die Pest, weil ich halt immer denke, ey, dann ruf mich doch einfach an. Ne? Also tatsächlich, da bin ich vielleicht noch auch zu analog unterwegs, ne? Auch wenn es über digitale Geräte läuft, aber dann rufe ich denjenigen an. Also ich habe überhaupt keine Lust und gar kein Interesse, da irgendwie eine Sprachnachricht einzusprechen und die dann zu verschicken.
Ja, was mich nervt, ist eher, wenn du Sprachnachrichten erhältst, wenn du jetzt irgendwo bist und wie du die dann abhörst. Ne? Entweder schreib, dann kann ich sie lesen, auch wenn ich irgendwie im Meeting bin, kann ich sie nebenher lesen. Ansonsten kann ich sie gerade jetzt nicht abhören, wenn ich gerade in einem Gespräch bin, in einem Call bin. Das geht halt nicht. Und da kommt, glaube ich, doch auch mit dem neuen Betriebssystem, wollte nicht Apple auch im Betriebssystem das verankern, dass du Sprachnachrichten auch transkribiert werden, dass du sie ja auch direkt lesen kannst, als wenn du gesprochene Nachrichten bekommst. Kommt das noch?
Ja. Weißt du das? Ja. Soweit ich weiß, kommt das noch. Und ich glaube, ein Teil dieser Funktionalitäten kommt doch jetzt mit dem neuen Apple CarPlay da auch mit rein. Weil da hast du es ja heute schon eigentlich, dass selbst wenn du eine Textmessage
vorgelesen,
ja. Genau, dass es dir ja automatisch vorgelesen wird. Und ich glaube, da werden noch so ein paar Stellschräubchen gedreht werden in diese Richtung. Also mit Sicherheit auch interessant. Freue mich
auch. Das ist dann die Brücke. Das ist dann so ein bisschen die Brücke zwischen denen, die immer Sprachnachrichten verschicken, und diejenigen, die sie einfach nicht abhören können oder wollen. Mhm. Ja, ich glaube, da ist auch noch Potenzial.
Ja, das glaube ich auch. Ja, und wie immer, um auf das Thema Robotik und KI zurückzukommen, ne, ganz vorneweg natürlich auch chinesische Hersteller, die da wieder unterwegs sind, und bringt mich gleich zu dem nächsten Thema, und zwar Temu. Hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht so thematisiert. Jetzt habe ich letzte Woche gelesen in irgendeinem Interview mit irgendeinem Verantwortlichen bei Otto, dass sich Otto wohl relativ wenig bedroht fühlt von Temu, ne, sondern eher denkt, dass das natürlich wieder eine Wettbewerbsgeschichte ist. Und klar ist auch, dass Temu natürlich massiv versucht, Marktanteile ganz einfach zu kaufen. Ne, da ist halt die Frage, werden die Wahnsinnspreise, die da zum Teil angeboten werden, die sind ja auf Dauer eigentlich nicht durchhaltbar. Ja. Und man sieht ja, dass da relativ viel Absatz erfolgt. So ein kleines Ding am Rande ist, dass ich in einem anderen Interview gelesen habe, dass gerade das, was Lieferketten angeht, extrem viel Luftfrachtkapazitäten geblockt werden aus dem Bereich und offensichtlich extrem viel eben Produktversendungen aus Temu heraus. Ja. Das heißt, so dieses typische, wie man es früher kannte, wenn du halt da irgendwas bestellst, dann wartest du halt 2 oder 4 Wochen, bis das Ganze dann irgendwie um die halbe Welt über den Ozean gekommen ist und dann in irgendeinem Container mal irgendwann ausgeladen wird, versucht man sich jetzt natürlich viel schneller da dran zu wagen, klar, weil keiner hat mehr Lust, 2 oder 4 Wochen darauf zu warten, wenn du es halt gewohnt bist, eigentlich heute Nacht bestell ich was und morgen früh ist es da.
Gerade in der aktuellen Zeit, wo die Fahrtwege ja noch mal länger werden durch die durch die Houthi-Rebellen momentan. Ja. Wenn ich dann auch noch um Afrika fahren muss, dann dauert es nochmal umso länger. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich lese das auch mehr und mehr von Nutzern im Bereich E-Commerce sehr, sehr stark. Ich habe das und das gekauft und jetzt habe ich es bei Temu nochmal günstiger gesehen. Mhm. Also Temu taucht mehr und mehr auf, wird natürlich massiv subventioniert, kann langfristig nicht funktionieren. Es geht natürlich momentan darum, Marktanteile zu generieren. Sehen, wie lange das durchgezogen wird, dass die Chinesen da einen langen Atem haben, das wissen wir ja, das sehen wir ja.
Ja, genau. Gerade mit einem starken Mutterkonzern im Hintergrund, ne, ist das natürlich ein Ding, wie lange machst du das, beziehungsweise wie lange kannst du es durchhalten, ne, dann wirklich diese Preise zu halten dabei. Ich glaube, das ist schon ganz interessant. So einer der Antworten darauf von Otto war auch, dass natürlich nach wie vor es darum geht, nachhaltiger zu sein. Da frage ich mich ja dann immer am Ende, das ist alles super löblich und finde ich auch genau richtig, das so zu machen. Aber ist es am Ende der Preis, der entscheidet?
Immer.
Oder ist es tatsächlich, dass ich sage, naja, aber da wird halt nachhaltig produziert oder die Lieferketten sind halt nachhaltig etc. etc. Bin ich mir immer ein bisschen unsicher. Mein Gefühl wäre auch, gerade wenn ich Dienste sehe oder eben auch solche Geschichten, gerade alles das, was so Versenderplattformen sind, da habe ich das Gefühl, da scheint die Konsumenten wenig zu interessieren, ob das dann am Ende nachhaltig oder nicht nachhaltig ist, sondern eigentlich es ausschließlich über den Preis geht.
Absolut. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Momentan habe ich den Eindruck, bei jüngeren Zielgruppen geht es ausschließlich darum, wo kriege ich Produkt A oder B so günstig wie möglich. Also auch gerade im Bereich Mode, Klamotten, wo es nicht darum geht, eine teure Brand zu haben, sondern wirklich, das darf nicht mehr als einen Zehner kosten. Und das, wenn du dann die Diskussionen, und die werden zum Glück auch unter den Jugendlichen untereinander geführt, wenn du dann die Diskussionen hast, wie kannst du erwarten, dass ein T-Shirt für 5 Euro nachhaltig produziert ist, wenn es wer weiß, woher kommt. Also zum Glück wird das diskutiert. Ich gebe dir aber recht, ich glaube auch, dass der Preis absolut im Vordergrund steht. Und die Nachhaltigkeit dann, wenn es noch reinpasst, dann ist gut. Das ist ähnlich wie, was wir vorhin gesagt haben, mit Services, Apps, die dürfen nichts kosten. Ich will da so wenig wie möglich investieren oder gar nichts investieren. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was damit einhergeht.
Ja, absolut, ja.
Ja, im Bereich Retail passiert da auch sehr, sehr viel. Ein weiteres Thema, was mir gestern aufgefallen ist, im Februar hat Walmart Vizio gekauft. Also ein Anbieter von TV-Geräten und Smart-TV-Geräten mit einer eigenen TV-Plattform, also Vizio Homescreen heißt sie heute. Auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie Retailer mehr und mehr den Bereich Retail-Media erweitern, sich zusätzliche Fläche damit natürlich schaffen. Also durch die Übernahme von Vizio durch Walmart für 2,3 Milliarden US-Dollar steht jetzt Walmart in naher Zukunft. Ja, ein Schnäppchen. Da klingt verdammt teuer. Auf der anderen Seite ist es in der Tat ein Schnäppchen. Weil das natürlich Walmart zusätzliche Retail-Media-Fläche bietet. Und zwar nicht weniger als 18,5 Millionen Haushalte, die ein Smart-TV von Vizio haben. Und das macht sie automatisch. Das fand ich eine interessante Zahl. Im Bereich Advertising bringt es sie unter die Top 20 Anbieter im Ad-Business-Bereich. Also Walmart als einer der führenden großen Retailer in den USA natürlich, zusätzlich jetzt auch in den Ad-Bereich, im Bereich Retail-Media, ihr eigenes Retail-Media-Network aufbauen. Sehr, sehr smarter Move. Bin gespannt, wie das in anderen Märkten, was dort passieren wird. In Richtung Akquisen, glaube ich, sehen wir aus dem Bereich Retail-Media, da wird eine ganze Menge Bewegung und Dynamik in den nächsten 12 Monaten geschehen. Also bin gespannt, was da noch passieren wird.
Ja, kann man absolut gespannt sein. Ne, das ist tatsächlich, finde ich, auch ein sehr smarter Move. Für mich immer die Frage, wie viel davon kannst du am Ende des Tages wirklich dann monetarisieren? Ne, also ist es...
Ich glaube schon ziemlich viel, weil du musst sehen, du bist auf der einen Seite bist du in den USA der größte Retailer. Jetzt hast du eine zusätzliche Werbefläche, die du anbieten kannst die du verkaufen kannst an deine Markenhersteller, mit denen du zusammenarbeitest und deine Partner. Und du hast automatisch die Möglichkeit, natürlich auch Closed-Loop-Measurement durchzuführen. Das heißt, du kannst direkt nachweisen, wie erfolgreich waren TV-Kampagnen gewesen. Mhm. Und wir wissen ja, der US-Markt ist ja im Bereich TV anders aufgestellt als jetzt im europäischen oder im deutschen Markt insbesondere. Du hast also hier viele Kabelanbieter. Und durch die Smart-Plattform bist du mit 18 Millionen Haushalten schon ziemlich weit vorn dran im US-Markt. Mhm. Und hier, glaube ich, wirst du super schnell monetarisieren können. Der Einsatz der Transaktionsdaten für Auslieferung von Werbung, also für Targeting und gleichzeitig Measurement zur Verfügung zu stellen, ist ein Wahnsinns-Asset, was Walmart hier anbieten kann. Also das ist schon ein großer Move.
Ja, bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht und wie die Zahlen aussehen werden hinterher. Wir werden es beobachten, wie immer.
Definitiv, ja.
Okay, ja, ich glaube, das waren so die Highlights der vergangenen Woche.
Ja.
Ich habe was vergessen.
Nein, ich schaue gerade auch auf meine Notizen. Ich glaube, es ist natürlich wahrscheinlich noch viel mehr passiert, aber ich glaube, das waren so die Highlights, über die wir auch heute sprechen wollten, mit denen wir auch euch heute vorstellen wollen. Schauen, was in den nächsten Tagen passiert. Wir bleiben dran für euch, beobachten den Tech-Markt, die Industry. Gerade das Thema KI ist für uns ein besonderes, wichtiges Thema auch für dieses Jahr, um da uns dann noch wesentlich tiefer auch mit einzuarbeiten, um da mehr Infos, Input auch geben zu können, mehr Unterstützung und Beratung, weil wir hier unglaublich viel Potenzial einfach auch sehen. Hm.
Und ich glaube, für nächste Woche sollten wir uns auf jeden Fall schon mal in unsere eigenen Notizen schreiben, Memo an uns selbst. Wir sind ja nächste Woche in Hamburg auf der D3Con. Da werden wir auch ein kurzes Fazit ziehen in unserer nächsten Folge, denke ich, oder?
Auf jeden Fall. Das darf nicht zu kurz kommen. Ich freue mich drauf.
Okay.
Dann danke euch fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion der Skill Projects GmbH. Beratung und Consulting im Klartext.